Heute im Podcast Franziska von Hardenberg. Franzi ist Unternehmerin, Mami und Brandbuilderin und hat in ihrem beruflichen Werdegang bereits Bloomy Days und The Sis Bliss gegründet. Diese Folge ist wahnsinnig inspirierend, denn wir sprechen über Franzis großartigen Erfolge, die Gründung und schlussendlich die Insolvenz von Bloomy Days und warum Franzi immer wieder den Ehrgeiz gefunden hat, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Miss Erfolg, dem Podcast von Miss Germany. Miss Germany ist die Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und deswegen sprechen wir in diesem Podcast mit Frauen aus verschiedenen Bereichen, die uns mit ihrer Geschichte, ihren Projekten und Ideen bewegen und begeistern, gelegentlich auch etwas verwundern, aber vor allem inspirieren und berühren. Wir wollen wissen, welche Erfolge, aber auch Misserfolge sie am meisten geprägt haben. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen und hallo liebe Franzi.
Hallo.
Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und meine Gästin bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch und es sind wirklich ganz viele spannende Themen, die wir besprechen werden. Bevor wir aber starten, wäre es super, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest. Wer bist du und was machst du?
Genau. Hi, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Mein Name ist Franzi von Hardenberg. Auf Instagram findet man mich unter Sissy Hardenberg. Da kennt mich vielleicht der ein oder andere. Und ich bin Unternehmerin eigentlich seit schon immer im Herzen und so richtig jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Habe schon mehrere Unternehmen gegründet und mein aktuelles Unternehmen ist The Sis Bliss. Und freue mich total, dass ich heute hier sein darf.
Total spannend. Du bist heute Unternehmerin, also die Geschäftsführerin von The Sis Bliss und vorher hast du The Bloomy Days gegründet. War das dein erstes Unternehmen, was du gegründet hast? Und erzähl kurz einmal, was du vorher gemacht hast. Hast du studiert, eine Ausbildung gemacht? Wie war so dein beruflicher Werdegang generell?
Gerne. Also für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich Unternehmerin werden möchte. Also das hat sich schon sehr früh abgezeichnet. Schon mit 4 Jahren habe ich noch so dunkle Erinnerungen, aber das hat meine Mama mir auch oft erzählt. Waren wir im Urlaub und waren irgendwie am Strand und meine Geschwister haben normale Dinge gemacht, die Kinder tun. Und ich habe irgendwie Muscheln gesammelt und habe dann die halbe Nacht die Muscheln angemalt und habe am nächsten Tag ein Körbchen und eine Decke mit zum Strand genommen und habe die für, glaube ich, 5 Pfennig das Stück verkauft. Und das hat mich schon immer getrieben, mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, habe Apothekendienst gemacht, habe meine ganze Jugend neben der Schule in Cafés gekellnert und ich hatte schon immer so eine total intrinsische Motivation, irgendwie Dinge zu bewegen, Geld zu verdienen, einfach irgendwie was zu tun. Und habe dann Marketing- und Kommunikationswissenschaften studiert in Berlin, gefolgt von einem Master dann in den USA und in Ungarn und habe dann erstmal total klassisch angefangen im stationären Einzelhandel, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube, die Essenz von allem ist der Verkauf und ich wollte so verkaufen von der Pike auf lernen und das war mir einfach ganz wichtig und deswegen war ich ganz froh, dass ich einfach diese Möglichkeit hatte, dort mit den Kunden direkt zu agieren, mit denen zu arbeiten. Ich habe dann die erste Teamverantwortung gehabt, war verantwortlich für 10 Mitarbeitende und habe da wirklich ganz viel gelernt. Unter anderem einen der für mich bis heute wichtigsten Sätze, die mich geprägt haben von meinem damaligen Chef, der immer gesagt hat, man darf sich im Leben nie zu fein dafür sein, vor seinem Kunden auf die Knie zu gehen und ihm die Schuhe zuzubinden. Und das fand ich total wichtig, weil genau das ist es eigentlich, dass in der heutigen Zeit, glaube ich, auch viele Gründer sofort denken, es ist irgendwie all the fame and all the glory. Aber am Ende des Tages ist für mich das ganze Thema Customer Centricity eigentlich das Entscheidende. Und da habe ich viel auch gelernt zum Thema Markenaufbau. Ich habe dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben über Markenbildung und Führung im Textilmarktsegment. Und habe dann nach dieser Zeit bei Rocket Internet angefangen, einem Company Builder hier in Berlin. Zu dem Zeitpunkt war es wirklich noch so, dass eigentlich keiner, den ich kannte, in Startups gearbeitet hat. Das war irgendwie wirklich ja noch so total am Anfang. Also man muss sich vorstellen, ich war bei Rocket, bevor Zalando gegründet wurde. Und das kann sich heute, glaube ich, schon kaum mehr jemand vorstellen, dass es eine Zeit vor Zalando gab. Und konnte da wirklich irgendwie ganz toll früh einsteigen, habe unfassbar viel gelernt. Ich war dann erst bei einem Venture, das hieß My Brands. Das war so ein Online-Designer-Outlet. wo ich den Bereich Operations aufgebaut habe und wirklich von Scratch, also die haben mich eingestellt, ich kam da hin und da stapelten sich die Retouren und ich so, okay, gibt es dafür einen Prozess? Hat irgendjemand mal mit den Kunden gesprochen? Was genau machen wir jetzt mit diesen Retouren? Und die alle so, oh, da hatten wir noch keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich so, okay, gut, I will do. Und dann wirklich das ganze Lager aufgebaut und auch so irre Geschichten erlebt, wie irgendwie, dass wir dann in Berlin mitten am Alexanderplatz 500 Quadratmeter Bürofläche hatten und wir haben auf der einen Seite unser Lager gebaut, auf der anderen Seite hatten wir das Büro und richtig hands-on from scratch irgendwie das Ding aufgebaut. Und das war eine ganz tolle, spannende Zeit. Lager-Outsourcing, also wirklich richtig viele so operative Dinge, die ich da gelernt habe. Das Unternehmen wurde dann von Zalando übernommen. Dann war ich ein Jahr bei Zalando und bin dann nochmal zu Seven Trends, was im Grunde so ein ASOS-Klon war. Und habe da nochmal in so eine eher redaktionelle Richtung gewechselt. Dort habe ich dann ein Kundenmagazin komplett restrukturiert, habe den Vertrieb neu gemacht, habe auch das ganze Layout irgendwie geändert. Und das war dann nochmal wirklich cool, weil das richtig das größte einzelverantwortliche Marketingbudget war in dem Unternehmen und ich mit einem Team von 5 Leuten dann im Grunde dieses Thema vorangetrieben habe und mich da auch nochmal so kreativ total ausleben konnte. Und insofern war das so ein gutes Sprungbrett für das, was ich danach getan habe, weil ich auf der einen Seite eben diese ganz stark operativen Prozesse und den Aufbau kannte und zum anderen aber dann auch eher was eher inhaltlich Kreatives gemacht hatte. Und habe dann tatsächlich auf dieser Reise eigentlich bei Rocket die Idee entwickelt zu Blumi, der ist meinem ersten Unternehmen, weil ich gerade, als wir noch bei unser Büro hatten am Alexanderplatz, habe ich jede Woche am Alexanderplatz unten am Bahnhof frische Blumen gekauft und habe die immer überall auf den Tischen verteilt und es ist für mich einfach was so zum Leben und zum Wohlfühlen dazugehört und stand halt immer irgendwie noch mal morgens 10 Minuten in der Küche, um die anzuschneiden und das hat mich irgendwie gestresst, weil ich hatte irgendwie echt gar keine Zeit dazu, aber habe trotzdem gemerkt, dass es halt so einen total positiven Impact hat, auch auf die Mitarbeitenden, das fanden irgendwie alle schön und habe dann gedacht, okay, das ist irgendwie komisch, weil gefühlt sind doch 80% des Offline-Marktes Schnittblumen, die man sich kauft, also ein Bund Rosen, Bund Tulpen, was saisonal ist und ein Strauß ist ja nur was man verschenkt. Und warum gibt es online eigentlich nur Sträuße, die man bestellen kann? Das heißt, es wurde nur dieses Geschenkthema sozusagen angeboten, aber niemand hat eigentlich diesen Customer Demand, der in der Offline-Welt ja ganz klar da war, online transferiert. Und dann haben wir halt eben einfach das erste Abo-Modell damals gebaut mit einem komplett flexiblen Blumenabonnement, wo man sich frische, ungebundene Schnittblumen nach Hause bestellen kann, wöchentlich, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen. Du kannst es jederzeit pausieren oder beenden. Wir waren damals auch die allerersten, die überhaupt so ein flexibles Abo-Modell eingeführt haben, was es vorher auch nicht gab. Und die Blumen sind dann aber schon fertig für die Vase, dass du sie eigentlich nur noch ins Wasser stellen musst. Und genau, das habe ich dann eben 2012 gegründet und habe 2011 meinen Job bei Rocket gekündigt. Und das war eine relativ aufregende Zeit, was vielleicht auch für die Zuhörenden ganz spannend ist, weil ich 2011 dann eben meinen Job gekündigt hatte, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der Typ für nebenbei gründen. Das gibt's ja auch, dass irgendwie viele sagen, ja, ich schreibe mal einen Businessplan abends und so, aber ich bin halt so ein 180%-Typ und auch immer 180% in meinen Angestelltenjobs gegeben und ich habe einfach abends und am Wochenende nicht mehr so die Kraft gehabt, mich nochmal mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Das heißt, für mich war gleich auch so ein Clear Cut und habe dann 80 Seiten Businessplan geschrieben und habe dann bin davon ausgegangen, dass ich so einen Gründerzuschuss bekomme, den man ja in Deutschland bekommt und habe den dann eingereicht und der wurde mir dann versagt mit der Aussage, also mit Ihren Qualifikationen finden Sie ja sofort einen neuen Job. Wir sehen keinen Grund, Ihre Selbstständigkeit zu unterstützen. Und ja, wir machen das nicht. Und das war für mich natürlich so ein Riesen-Setback, weil ich mir dachte, scheiße, was machst du denn jetzt, wenn du irgendwie, ich hatte natürlich auch nicht so viel verdient, dass ich jetzt krasse Rücklagen hatte. Es war wirklich, ich war davon super abhängig und das war für mich eine ganz schwierige Zeit dann auch und dann werde ich nie vergessen, habe ich irgendwann abends mir dann auf meinem iPad die Monster-App runtergeladen und habe gedacht, jetzt suche ich mir doch wieder einen festangestellten Job, weil ich glaube, das wird alles nichts und es ist alles zu riskant und ich glaube, das den Moment kennt auch jeder, der sich selbstständig gemacht hat und zum Glück kam dann mein Mann abends nach Hause und meinte so, sag mal, spinnst du eigentlich komplett, hat wirklich einmal draufgedrückt, die App gelöscht und dann war irgendwie der Weg so entschieden. Gründen. Und dann war so der zweite für mich wichtige Weg, dass ich eigentlich entschieden hatte, ohne Investoren arbeiten zu wollen, weil das kannte ich halt auch schon so aus meiner Zeit bei Rocket, dass das irgendwie was ist, was jetzt nicht immer so easy ist. Und habe dann mit Banken gesprochen und das waren auch sehr schöne Gespräche, also mit mehreren Banken. Und die meine liebste Absage war eigentlich zwei. Die eine war, also Blumen und Abo und Internet, also das kann ich Ihnen sagen, das sind drei Worte, da gehen hier die Alarmglocken los. Wir wissen noch gar nicht, wie sich dieses Internet überhaupt weiterentwickelt und wir können uns einfach nicht vorstellen, dass das was wird. Also wir sind da raus, das war so das eine.
Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, ne?
Aber ich meine, das ist echt noch alles gar nicht so lange her, das darf man echt nicht vergessen. Und das andere, was ich so hart fand, war, dass die gesagt haben, ja, also wenn sie eine Currywurstbude aufmachen wollen, dann geben wir ihnen das Geld gerne, weil das Geschäft verstehen wir, aber so Blumen im Internet und so, das können wir uns alles nicht vorstellen, also müssen wir ihnen leider sagen, dass wir das nicht finanzieren. Und am Ende, ich wollte mir 100.000 Euro leihen und habe halt echt so gesagt, okay, ich brauche 100.000 Euro und ich habe als Sicherheit einen 12 Jahre alten Opel Corsa und ein 6 Jahre altes MacBook. That's basically it. Aber es hat sie leider nicht überzeugt. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie so als Last Resort mit einem Freund von mir gesprochen, der selber auch Gründer war. Und der meinte, was ist denn mit Crowdfunding? Und ich war so, Crowd what? Also das war auch da damals noch in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Und da meinte er so, ich glaube, das könnte voll gut funktionieren, probier das doch mal aus. Und dann bin ich nach Hause, habe echt nur so Crowdfunding gegoogelt, die erste Firma, die irgendwie kam, war Seedmatch. Dann habe ich die angeschrieben, habe denen meinen Businessplan geschrieben und wirklich 5 Minuten später rief der Geschäftsführer mich an und meinte so, es ist das Beste, was er das ganze Jahr gesehen hat, er will es unbedingt machen. Und so nach dem Motto, ich bin dabei. Und ich war so, okay, geil, es läuft ja endlich mal was, ist ja ganz gut. Und dann habe ich halt echt gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich auch all in gehen, weil ich will natürlich diesen Marketing-Effekt, den man durch so ein Crowdfunding auch hat, auf jeden Fall nutzen. Und ich wollte nicht so ein Pre-Launch-Crowdfunding machen. Also habe ich dann überlegt, okay, ich brauche jetzt irgendwie diese Kohle, um die GmbH zu gründen und habe dann sehr schweren Herzens zähneknirschend meinen Vater angerufen und habe gesagt, okay, er hatte mir das schon 1000 Mal angeboten, aber ich wollte es natürlich alleine schaffen. Ich muss mir jetzt 25.000 Euro leihen und diese GmbH gründen und dann sozusagen das Geld nehmen. Und davon habe ich dann echt die Website programmieren lassen, habe die kompletten ersten Kartonagen produzieren lassen, also alles, was man sozusagen brauchte. Und man darf das auch nicht vergessen, es gab kein Shopify, es gab keine fertigen Shop-Solutions, es gab keine Payment-Solutions. Es war wirklich noch so rookie und es war noch so eine Wüste irgendwie und man musste sich das alles zusammenbauen. Ich habe von der Agentur in Bremen mir diese Abo-Funktion programmieren lassen, weil es keine Möglichkeit gab, das in einer fertigen Shop-Solution irgendwie darzustellen. Und und haben dann im Mai 2012 das Crowdfunding gemacht und das war dann halt echt krass, weil da habe ich innerhalb von 93 Minuten diese 100.000 Euro eingesammelt. Und das war halt wirklich Wahnsinn. So, oh mein Gott, Gott sei Dank. Mm. Weil, also das war wirklich ja, so Wahnsinn. Cool zu sehen, dass das dann so funktioniert hat, weil da war halt natürlich ein halbes Jahr so harte Arbeit dahinter. Und was ich auch noch vergessen hatte zu sagen, ich habe parallel zur Gründung und den Bankgesprächen und Businessplan schreiben, habe ich ein Praktikum in einem Blumenladen gemacht, dreimal die Woche, wo ich halt richtig irgendwie ganz intensiv mit der Materie auseinandergesetzt habe, versucht habe wirklich zu verstehen, kann ich auch über den Winter jede Woche eine neue Sorte anbieten. Dann bin ich noch zweimal die Woche auf den Großmarkt gefahren, hatte so Excel-Sheets, wo ich dann aufgeschrieben habe, wo, bei welchem Händler habe ich gefühlt die größte Auswahl, die beste Qualität und die größte Menge. Und habe dann sozusagen wirklich auch so einen Chart mir gebaut, wo ich dann irgendwie gesagt habe, nach 3 Monaten, es gibt einen, der immer die frischste Ware hat und irgendwie die größte Auswahl und habe die dann angerufen und gesagt, so und so stelle ich mir das vor, das und das will ich machen. Könntet ihr euch vorstellen, das mit mir zu machen? Und es war zum Glück so, dass die gesagt haben, ja. Und das waren tatsächlich auch die einzigen, die direkt auf den Auktionen in Holland eingekauft haben. Und alles andere hätte gar nicht funktioniert, weil da immer noch Zwischenhändler dazwischen sind, die Preise waren schlechter und mit denen konnte ich halt wirklich das auch at scale relativ groß fahren. Ja, und so war so ein bisschen der Anfang und das vielleicht auch nochmal so ganz spannend für viele, die gerade vielleicht so in dieser Situation sind. Es ist echt immer super, super harte Arbeit. Es sieht nach vorne irgendwie alles einfach aus, aber jeder fängt genauso an und das gehört alles mit dazu und es macht aber natürlich auch sehr, sehr viel Spaß.
Ja, war also wahnsinnig spannende Geschichte, vor allen Dingen auch dieser Weg jetzt zu dem erfolgreichen Unternehmen, wo du jetzt ja nicht mehr, also das ist ja aktuell nicht mehr gibt, so wie du es gegründet hast. Und wie hast du, also wie bist du damit umgegangen, als dann dieses Crowdfunding so gut geklappt hat und ja dieser Wachstum auf einmal anstand? Also wie hast du das, wie schnell hast du ein Team gehabt, das, was dich entlastet hat? Wie stellen wir uns das vor?
Also es war dann eigentlich so, dass wir im ersten Jahr, glaube ich, zu fünft waren und wir waren wirklich, wir haben alle alles gemacht. Ne? Wir sind immer dienstags ins Lager gefahren, wir haben nur einmal die Woche versendet. Am Anfang war es eben immer nur einmal die Woche, irgendwann haben wir dann alle Tage versendet. Und es war eine mega schöne Zeit. Und das habe ich auch, das ist für mich auch so eins der Key Learnings, dass so mein Sweet Spot ist so max 10 Mitarbeiter, ne? Weil dann kennst du wirklich alle gut, du hast einen Bezug, du weißt, wie es denen geht. Für mich ist einfach so, wir hatten in der Spitze von Blumi, da ist irgendwann 300 Mitarbeiter. Und das macht mir einfach dann nicht mehr so viel Spaß, sondern ich mag es wirklich gerne, wenn jeder sich für alles verantwortlich fühlt, sehr intrinsisch motiviert ist, Dinge vorantreibt. Aber das ist so das, wo ich einfach gerne arbeite. Und das ist halt auch cool, jetzt zu wissen, worauf man beim nächsten sozusagen, bei der nächsten Gründung irgendwie achten muss, dass man auch ein Geschäftsmodell hat, wo man vielleicht auch nicht mehr so viele Leute braucht. Weil das war tatsächlich so eine der großen Herausforderungen bei Blumi Day, dass wir sozusagen nur über Menschen skalieren konnten. Weil es natürlich ein riesiger Aufwand ist, diese Blumen zu putzen, anzuschneiden und so weiter. Und ganz krass, also ich glaube, so die größte Challenge, vielleicht sogar bisher auch in meiner beruflichen Laufbahn, war ein Auftrag, den wir bekommen hatten. Wir haben uns irgendwann überlegt, dass wir auch einen Service anbieten wollen für Geschäftskunden. Und das waren dann im Grunde so kleine Blumenbouquets in Corporate-Farben, die wir komplett personalisiert an Kunden von Geschäftskunden rausgesendet haben. Also die Idee war zum Beispiel, dass wenn du halt irgendwie für das ganze Kundenmanagement von der Telekom, die kriegen pinke Blumen und so. Also weil das sehr, sehr starke Farben immer sind und das kann man natürlich mit Blumen super gut machen. Und das Coole ist halt, über Blumen freut sich jeder. Und egal ob Mann oder Frau, ist es halt auch was, wo man einfach echt im Gedächtnis bleibt und es ist viel cooler als jetzt nochmal einen blöden Kuli, den man verschickt oder so. Und dann hatten wir das ganze Thema irgendwie so eine Zeit lang vorbereitet und verschiedenen Unternehmen vorgestellt und auf einmal meldete sich Nespresso und sagte so, ja, also wir finden das super, wir wollen gerne 100.000 Blumenbouquets versenden und wir waren so, what? Und so, und dann war das halt echt irgendwie, das war 2016 und wir so, 100.000 und die so, ja genau und so, die haben auch gar nicht daran gezweifelt, ob wir das hinkriegen oder nicht, also bestimmt. Und dann haben die wirklich, wir so, okay, schicken Sie mal das rüber, das Angebot und so, dann haben die das unterschrieben, zugeschickt und den Auftrag bestätigt und also ich bin wirklich, ich saß am Schreibtisch, ich habe so geheult, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass die das jetzt gemacht haben. Und dann waren wir so, okay, what's next? Und dann haben wir wirklich innerhalb von 3 Wochen 300 neue Leute eingestellt, haben die wirklich von überall gesourced, Studenten und weiß nicht was, haben eine 2000 Quadratmeter Lagerhalle angemietet, haben mit unseren Lieferanten, haben Kartonagen produziert, haben mit unseren Lieferanten gesprochen, haben dann, ich bin nochmal nach Düsseldorf geflogen, habe mit denen das Bouquet besprochen. Wir haben wirklich 3 Wochen lang, während wir das versendet haben, teilweise die kompletten weißen Eustoma in ganz Europa leer gekauft. Also es war wirklich unfassbar und haben dann echt geschafft, innerhalb von 3 Wochen im Dreischichtbetrieb diese 100.000 Bouquets zu versenden. Und es war halt so geil. Was war die erfolgreichste Aktion, die Nespresso je hatte? Facebook, Instagram ist vollgelaufen bei denen. Alle Leute haben Fotos natürlich geschickt und die haben sich aktiv bedankt. Das heißt, die hatten wirklich inbound im Callcenter irgendwie 400 Calls am ersten Tag, nur von Leuten, die anrufen wollten, um sich zu bedanken für die Blumen. Und das war einfach so ein geiles Tool. Das war halt wirklich krass, als wir das dann geschafft hatten. Also das war irre. Und genau, solche Dinge gab es natürlich irgendwie dazwischendurch dann auch immer wieder. Aber es gab natürlich auch Riesenherausforderungen. Und das war halt insbesondere das ganze Thema mit Investoren. Es war unglaublich schwer. Ich war eine Frau, ich habe alleine gegründet. Das ist für die immer ein Riesenausfallrisiko. Dann natürlich irgendwie ein frisches Produkt. Also ich war eigentlich gefühlt 80% meiner Zeit damit beschäftigt, neue Investoren zu gewinnen, alte zu beglücken, Reportings vorzubereiten, Board-Meetings vorzubereiten, eine neue Runde vorzubereiten, eine alte Runde abzuwickeln. Und es war wirklich einfach operativ ein wahnsinniger Aufwand. Und das war auch etwas, was mich unglaublich gestresst hat. Und deswegen war ich dann eigentlich so froh, nachdem wir dann halt echt 2016 noch 1 Million Euro mehr Umsatz gemacht hatten, als wir geplant hatten, haben wir uns dann mit unseren Altgesellschaftern 2017 zusammengesetzt und haben gesagt, okay, Freunde, jetzt müssen wir mal sprechen. Wir brauchen noch 1,5 Millionen, bis wir profitabel sind. Jetzt rauszugehen und eine externe Runde zu machen, auch bei der, wir hatten schon eine Bewertung von 20 Millionen, das hätte keinen Sinn gemacht. Lass uns doch versuchen, eine interne Runde zu strukturieren, bei der wir irgendwie wirklich sagen können, dass wir sozusagen das jetzt nochmal intern machen und wenn wir profitabel sind, dann machen wir eine große externe Runde für Internationalisierung. Und da haben unsere zwei größten Gesellschafter gesagt, alles klar, machen wir. Jeder 750. Der eine hat erstmal 2016 dann irgendwie seine Tranche überwiesen. Wir sind losgerannt 2017. Wir waren 20% vor Plan. Alles cool. Und dann ist von heute auf morgen unser zweiter großer Gesellschafter ganz plötzlich verstorben. Und das war ein Privatinvestor, der zwar ein Family Office hatte, aber der sozusagen alles selber entschieden hat. Und seine Familie war eigentlich schon die ganze Zeit dagegen, dass der Investments macht, weil die, glaube ich, einfach wollten, dass das Erbe sozusagen geschützt bleibt. Und die haben dann alle Assets eingebracht. Und so hat er dann sein Commitment nicht halten können. Und dann war es halt wirklich irgendwie von jetzt auf gleich, obwohl wir ein super Running Business hatten, eigentlich vorbei. Und dann haben wir noch alles versucht, andere Investoren zu finden und irgendwie eine andere Lösung zu finden. Das hat alles nicht geklappt. Und im Endeffekt war es dann halt eben so, dass wir vorläufig Insolvenz anmelden mussten, weil ich halt gesagt habe, wir sind die ganze Zeit immer super ehrlich gewesen, wir sind super transparent gewesen. Wir hatten halt eigentlich noch so viel Geld auf dem Konto, dass wir alle Rechnungen noch bezahlen konnten. Ich meinte, ich will nicht, dass hier irgendjemand nicht sauber rausgeht. Wir haben dann sehr früh angemeldet, jetzt auch nicht zur Freude meiner restlichen Investoren, aber es war dann, glaube ich, einfach die richtige Entscheidung. Und haben dann tatsächlich am ersten Tag schon 18 Kaufangebote gehabt und dann hat relativ schnell war dann auch klar, dass die Florop AG sich das schnappt und die haben sowieso schon die ganze Zeit auf der Lauer gelegen und wollten uns natürlich irgendwie schon kaufen und waren aber natürlich so, dass die ganze Zeit echt gewartet haben, bis uns sowas passiert, was dann natürlich schon echt traurig war eigentlich, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich an der deutschen Wirtschaft nicht so richtig verstehe, weil wenn man mal so nach Amerika guckt, muss man sich überlegen, dass alleine nur Google, also nur Google als Konzern und das ist schon bestimmt auch wieder 6 Jahre her. Es hat sich wahrscheinlich mittlerweile noch krass erhöht, aber das ist nur eine Zahl, die ich vor 6 Jahren mal gehört habe. Die machen über 300 Transaktionen im Jahr, also Startups, die sie kaufen. Und das ist halt mehr als eines am Tag. Und in Deutschland ist es halt wirklich einfach so, dass du gar nicht diese Kultur hast. Und insofern ist es halt auch für Startups in Deutschland, die darauf angelegt sind, eigentlich verkauft zu werden, extrem schwer. Und eigentlich sind die meisten Exits immer ins Ausland, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich glaube, dass es für einen Konzern so eine coole Möglichkeit sein kann, sich diese Speedboote ranzuholen, um auch dieses ganze Thema digitalen Wandel im Konzern voranzutreiben. Und das dann eben schon schade ist, wenn du im Grunde genommen ein Startup dann insoweit sozusagen in so eine Richtung treiben musst, dass du dann einfach denkst, du hast einen guten Deal gemacht. Aber am Ende muss man halt auch sagen, alte Rocket weiß halt, it's all about execution. Und das ist natürlich auch was im Konzern gar nicht mehr so darstellen kannst, sondern du brauchst halt die Leute, ne? Und du brauchst diese Passion und du brauchst die Founder eigentlich auch. Und das finde ich schade, dass wir in Deutschland da eigentlich überhaupt nicht weiter sind, was das ganze Thema auch Unternehmenskäufe von jungen Startups irgendwie angeht. Ja, und das war die Geschichte eigentlich zu Blume Days.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinnig spannend, vor allen Dingen aber auch, dass du sagst, also wie schnell sich das entwickelt hat, aber dann auch, wie schnell man dann mit seinen Herausforderungen auch wächst und wie schnell man sich dann irgendwie zu helfen weiß, innerhalb von diesen 3 Wochen diesen Wahnsinnsauftrag für Nespresso dann zu wuppen. Und ich glaube, da kannst du wahnsinnig stolz auf das sein, was da schon passiert ist. Und ja, heute bist du gar nicht mehr in der Blumenwelt aktiv, sage ich mal, sondern du bist Gründerin eines Schmucklabels. Wie ist quasi dann diese Idee gekommen, in diese Richtung zu gehen und und aus dieser ganzen floralen Welt dich quasi zu verabschieden?
Ja, also das ist eigentlich tatsächlich bin ich da so total reingestolpert. Also so strategisch das alles war bei Blume Days und so sehr ich das irgendwie wirklich nach dem Lehrbuch irgendwie gemacht habe, war es eigentlich so, dass ich dann 2017 ja auch privat noch irgendwie Herausforderungen hatte, weil meine zweite Tochter viel zu früh geboren wurde. Ich war da mit ihr ganz viel im Krankenhaus. Und da war es bei meinem Mann beruflich super schwierig. Wir hatten eine riesen Hausbaustelle und es war wirklich, also wir nennen das immer so unser Clusterfuck-Jahr. Also es war wirklich alles schwierig. Und dann bekam ich halt eine Presseanfrage nach der nächsten, die alle irgendwie, weiß ich, der Fokus wollte irgendwie 4 Seiten Artikel schreiben, der gefallene Star der Startup-Szene und so. Und dann habe ich denen immer gesagt, ich so, nee, lass mal in einem halben Jahr sprechen oder dann lass mal erzählen, wie die Geschichte weitergeht, weil nur wenn wir jetzt erzählen, was alles Schlimmes passieren kann, dann motivieren wir nicht einen Menschen mehr da draußen zu gründen. Und das ist doch eigentlich unser Ziel, weil wir müssen in Deutschland einfach mehr Leute dazu bringen, sich selbstständig zu machen, zu gründen. Und wenn wir dann immer nur den Fokus draufsetzen, wenn irgendwas schief geht, dann ist das doch total scheiße. Und ich meine, es ist keiner gestorben, wir haben hier irgendwie keinen Mist gebaut. Es ist halt einfach leider wie ein Autounfall, der passiert. Und das ist echt dramatisch. Aber es waren ja keine operativen Fehler, die dazu geführt haben. Und insofern finde ich es halt so schwierig, wenn man das irgendwie ja einfach außer Acht lässt und war dann so genervt davon, weil ich mir dachte, die hatten alle schon so ein vorgefertigtes Bild, aber keiner wollte eigentlich meine Meinung hören und meine Geschichte mich erzählen lassen. Mhm. Und dann wurde in 2017 im Herbst hat Instagram Stories eingeführt. Und ich hatte mir vorher schon irgendwie Snapchat immer angeguckt, aber das war irgendwie gar nicht mein Ding. Und hatte bis dato auch eigentlich kaum genutzt und habe dann aber gedacht, ach, ganz geil, da kann ich doch die Leute irgendwie mitnehmen auf meiner Reise und ich kann selbst mein eigenes Sprachrohr werden. Und ich hatte irgendwie 500 Follower oder so. Und dann habe ich halt irgendwie damit angefangen und habe die Leute mitgenommen und ich wollte einfach sagen so, hey, I'm not gone. Es ist jetzt gerade vielleicht alles nicht so geil, aber um ehrlich zu sein, ich war da jetzt auch nicht unhappy, ja. Also ich meine, obwohl das wirklich das krasseste Jahr meines Lebens war, aber wenn ich da heute auch dran zurückdenke, ich war nie grundsätzlich unglücklich, ich war nie grundsätzlich verzweifelt, ich war nie irgendwie, sondern ich war einfach so krass dankbar, dass es meiner Tochter halbwegs gut ging, dass wir das gut gemeistert haben und wollte einfach nur nach vorne schauen. Und da war das auch alles mit der Firma ehrlich gesagt gar nicht mehr so relevant für mich, weil es ging einfach nur darum, irgendwie wieder gesund zu werden. Und dann habe ich irgendwie Anfang 2018 angefangen mit Beratung, weil ich musste irgendwas machen, weil ich hatte halt wirklich aus dieser ganzen Zeit, du verdienst super wenig, auch als Gründer, ich hatte überhaupt keine Rücklagen und ich wusste halt auch noch nicht so richtig, kommen da jetzt noch irgendwelche Kosten in der Abwicklung auf mich zu oder so. Ich musste ja sogar, weil das alles Firmeneigentum war, mein Laptop abgeben, mein Handy abgeben. Also ich hatte wirklich so 500 Euro auf dem Konto und eigentlich nichts mehr. Und dachte so, okay, scheiße, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Also habe ich mir meine Tochter vom Bauch geschnallt und habe dann erst bei dem Freund, die haben ihr ganzes Büro umgebaut und ich mache ja auch viel so Interior-Kram, dann meinte der so, du machst jetzt hier die Bauleitung bei uns, wir haben dafür keine Zeit und du bist super und du machst es jetzt. Und das war super, ja, weil dadurch konnte ich mir dann erstmal wieder ein Telefon kaufen. Dann weiß ich noch, das war echt das Schlimmste überhaupt, dann war mein Laptop ja weg. Und dann dachte ich mir so, ich hatte dann so ein Angebot sozusagen, den rauszukaufen aus dieser Insolvenzmasse, aber sollte dafür irgendwie immer noch 1.500 Euro bezahlen. Ich so, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ich habe damals meine ganzen Sachen privat in die Firma eingebracht und jetzt soll ich hier noch Geld bezahlen. Also das ist jetzt so sehr micro, was ich erzähle, aber dass man das nun mal auch verstehen kann, in was für eine Situation man da auch reingeraten kann. Da ist noch im Januar zu Gast und du denkst irgendwie so, alles geil. Und dann im November musst du darüber diskutieren, ob du deinen Laptop behalten darfst oder nicht. Und dann war ich so genervt und dann bin ich echt zu Cyberport gelatscht und habe gesagt so, nee, komm, jetzt habe ich mir für 2.000 Euro aus dem Dispo einen neuen Laptop gekauft. Mein Mann so, um Gottes Willen, was machst du? Ich so, nee, ich zahle da kein bisschen für ein und so. Naja, und habe dann halt wirklich mir irgendwie Laptop und Handy erstmal wieder erarbeitet. Und so, und habe dann irgendwie angefangen im Januar mit so Unternehmensberatung, ne? Weil das ist natürlich irgendwie so viele Konzerne, die brauchen das Knowledge, aber es ist ja eigentlich jemand, der wirklich Erfahrung in dem Bereich hat, ist quasi nie verfügbar, deswegen war das ganz cool. Und habe dann halt festgestellt, weil das große so fast-moving consumer goods Konzerne waren, dass die eigentlich alle Instagram nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Und ich habe dann irgendwie gesagt, komm, lass mir überlegen. Ich glaube, das wird ein noch größeres Thema. Wir müssen irgendwie mit Influencern arbeiten und so. Und ich meine, das waren Zeiten, wo, weiß ich nicht, auch eine Kamuschka oder so vielleicht 80.000, 100.000 Follower hatte. Das waren ja noch nicht solche Dimensionen. Und dann haben die aber immer gesagt, so nee, wir machen eine Unpack-Promotion. Wir haben noch Handtücher, wir machen irgendwie ein Gewinnspiel mit Handtüchern. Und ich war echt so, Alter, ey. Okay, und dann war ich so genervt, weil ich dachte so, ich kann es ja nicht beweisen, weil ich hatte ja selber nur meine 500 Follower und dachte mir so, ey, ich kann ja nicht wirklich beweisen, dass es funktioniert. Und dann habe ich halt einfach mal so geguckt, was ist denn eigentlich das Produkt, wo die meisten Leute mich danach fragen. Und es waren halt diese Ketten, die ich trage, so Echtgoldketten, wo die Namen von meinen Kindern eingraviert sind. Und danach wurde ich halt am Tag irgendwie 5-mal gefragt. So. Und dann dachte ich mir so, okay, ich baue jetzt einen Case für meine Beratung anhand dieses Produktes und habe meinen Goldschmied in Hamburg angerufen, wo ich die habe machen lassen und habe gesagt, ich würde da ein paar Bestellungen per E-Mail entgegennehmen und wäre das okay? Ich will einfach zum einen irgendwie so Female Empowerment zeigen, dass es nicht so schwer ist zu gründen. Da musst du einen Gewerbeschein beantragen und dann machst du erstmal ein Einzelunternehmen und dann habe ich mein Logo mit meinem Mann abends irgendwie in InDesign gebaut. Also das ist ja alles jetzt nicht so kompliziert und dann legt man einfach mal los. Und habe halt meine Follower so auf dieser Journey mitgenommen und habe dann halt auch irgendwie, weiß ich nicht, bei Launch vielleicht 3000 Follower gehabt. Also das ist dann irgendwie so ganz gut gewachsen, aber auch nicht jetzt so, wie man es heute denken würde. Und habe dann halt das erstmal mit einem Etsy-Shop gemacht und habe dann am 1. März diesen Etsy-Shop gelauncht und dann haben wir halt echt am ersten Tag schon 30.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich war so,
Wahnsinn.
What? Was ist denn? Ja, aber ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Und war dann danach auch so, okay, jetzt hat wirklich jeder Mensch, den ich kenne, eine Kette. Und jetzt ist ja gut. Und jetzt habe ich meine Beratung und kann sagen, man kann mit 3.000 Followern 30.000 Euro Umsatz machen aus dem Nichts. So. Das war eigentlich all I wanted. Und dann hörte es aber einfach nicht auf. Und es hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, was es auch für eine Bedeutung hat für meine Kundinnen, dieser Schmuck, dass es viel mehr ist als Schmuck, sondern dass es wirklich halt auch diese Message ist und dieses Empowerment und dass sie mir geschrieben haben, wenn sie total verzweifelt sind in Situationen und nicht wissen, wie sie weitermachen sollen, dann nehmen sie ihre Kette in die Hand und überlegen, was würde Franzi machen und so und dann schaffen sie das auch und halt eben nicht aufzugeben und immer weiterzugehen und weiterzumachen und dass der Schmuck halt eigentlich nur so ein Überträger war eigentlich für dieses Empowerment-Thema. Und das hat mich dann eigentlich, glaube ich, am meisten motiviert, dass es mir gar nicht primär erstmal um den Schmuck ging, sondern wirklich um dieses krass, wir sind sozusagen eins und wir sind diese Community und helfen uns da gegenseitig. Und dann rief mich meine Freundin Luisa an, die Marketingleitung ist in der Galerie Lafayette in Berlin und meinte, wir machen so eine Pop-Up-Fläche für Brands made in Germany. Hast du Lust, da dabei zu sein? Und ich war wirklich, hatte immer noch keine Kohle. Ich so, okay, habe ich so auf eBay Kleinanzeigen meine Ladeneinrichtung gebraucht, kaufen irgendwie nachgeschaut. Und habe dann tatsächlich einfach überlegt, okay, wen kenne ich, der mir da irgendwie helfen kann, so einen Laden zusammenzubauen. Und habe dann eine Freundin angerufen, die Stokupo macht. Das ist so ein ganz nachhaltiges Regalsystem, alles made in Berlin. Ich so, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr mir da so ein paar Cubes stellt, dass ich da so einen Laden bauen kann? Ja, klar, machen wir. Und dann haben wir da noch so Plexiglas eingelassen und so. Dann habe ich meine Freundin angerufen von Masano, die so einen Vintage-Store haben. Ich so, könnte ich mir vielleicht von euch einen Teppich und 2 Stühle leihen? Ich würde auch alle Leuten sagen, dass die von euch kommen. So, und dann habe ich mir das halt echt so zusammengebastelt. Und ich muss echt sagen, ich glaube, seit dem Moment war ich so hooked, weil ich einfach zum ersten Mal meine Kundinnen gesehen habe, ich denen gegenüberstand. Und ich weiß nicht, wie oft wir da heulend gemeinsam am Tresen standen, weil die krassesten Geschichten hinter diesen Schmuckstücken stecken und mich das so sehr bewegt hat. Und ich einfach dachte, ich kann damit gar nicht aufhören, weil das so wichtig ist, dass wir da zusammenhalten. Und dann hat es eben alles mit diesen Ketten angefangen und ich hatte dann aber einfach festgestellt, wenn ich weiter Schmuck machen will, dann will ich auf jeden Fall auch Ringe machen, weil das halt für mich etwas ist, wo ich immer auf der Suche war nach schönen Ringen, nie wirklich was gefunden habe und ich einfach finde, es gibt nichts, wo du halt so eine krasse Qualität hast, dass es wirklich auch in Deutschland hergestellt wird und was halt auch schön ist und mal anders als das, was man so kennt. Und dann bin ich im Januar des Jahr drauf auf die Inhorgenta gefahren nach München. Und auch das vielleicht wieder, würde man ja denken, es gibt so einen gewissen Proof of Concept. Man hat ja jetzt auch schon ein bisschen Umsatz vorzuweisen und ist ja jetzt auch nicht ganz neu in der Unternehmerwelt. Und ich sag's dir, ich bin über diese Inhorgenta gelaufen und niemand wollte mit mir sprechen. Es war so krass. Ich immer so, hallo, ich möchte gerne Geld ausgeben. Und alle waren so, nein, nein, nein. Also wirklich crazy, weil das halt echt auch noch so eine krass tradierte Branche ist, die so sehr in diesen einzelnen Juwelieren denkt und die so sehr irgendwie anders funktioniert und null digital ist. Es hat ja keinen Juwelieren-Online-Shop. Das ist fast so ein bisschen wie die Kunstwelt. Das ist noch so ein total verschlossenes Ding. Und da hat sich dann in mir so der Ehrgeiz geweckt, dass ich mir dachte, okay, ich glaube, hier gibt's was zu tun. Und habe dann wirklich aufgegeben und tatsächlich dann am zweiten Tag nachmittags um 5 dann unseren Goldschmied gefunden, was ein Traditionsunternehmen ist in Pforzheim. Mhm. Gibt's seit 60 Jahren und habe dann gesagt, ich würde das gerne machen. Und er hat gesagt, okay, let's do it. Und mit dem habe ich dann die ganzen ersten Ringmodelle entwickelt. Und wir haben dann im Mai unseren ersten eigenen Online-Shop gelauncht. Also gut ein Jahr nach Etsy sozusagen, weil das war auch geil. Also da passieren auch Sachen, das träumst du dir nicht von. Der Etsy-CEO aus Amerika hat dann irgendwann in einem Board-Meeting gesagt, wer ist denn eigentlich dieser Online-Shop in Deutschland, der da so viel Umsatz macht? Die müssen jetzt runter von der Plattform, weil wir sind eine Plattform für Kleinstunternehmer und was die da macht, das hat damit irgendwie schon nichts mehr zu tun. Insofern wurden wir da fast rausgebeten. Und was natürlich aber auf der anderen Seite auch voll schön war. Und daraus ist dann sozusagen der eigene Online-Shop entstanden, den wir dann auf Shopify gehostet haben. Mhm. Und da sind wir auch nach wie vor sehr happy. Also das kann ich auch sehr empfehlen, wenn man einen eigenen Shop bauen will. Das funktioniert super. Und im letzten Jahr, im Juni, habe ich dann erst die GmbH gegründet, weil ich davor es auch alles immer noch als Einzelunternehmer hatte und eben eigentlich mehr so in so einem Freelance-Setup. Und wir haben dann nochmal ein komplettes Rebranding gemacht, weil es war wirklich davor was so ein Playground, ja. Also ich habe wirklich einfach niemals in 100 Millionen Jahren hätte ich gedacht, dass ich mit so einer Spuckbude ende irgendwie. Aber es ist einfach so cool, es macht so krass viel Spaß und es hört irgendwie nicht auf und der Markt ist da und irgendwie machen wir, glaube ich, so viele Dinge da auch richtig und anders als andere. Genau, dass ich gesagt habe, nee, komm, dann machen wir es jetzt nochmal richtig. Und da habe ich eben This Is Bliss sozusagen als Rebranding gegründet und das mit einem ziemlich fulminanten Start auch. Und seitdem ist es irre gewachsen. Wir haben uns jetzt schon wieder zum Vorjahr verdoppelt. Und macht mir einfach super, super viel Spaß.
Also Franzi, deine Persönlichkeit und auch dein Weg ist so wahnsinnig inspirierend. Vor allen Dingen, dass du auch eben auch ganz ehrlich davon erzählst, was für Herausforderungen du auch hattest und wie oft du einfach da standst und am liebsten wahrscheinlich gesagt hättest, wisst ihr was, ich lasse das jetzt, weil was soll mir noch passieren, wenn ich meinen eigenen Laptop wieder kaufen soll oder was auch immer. Also es ist echt Wahnsinn. Woher nimmst du da die Motivation? Also bist du einfach vom Typ her sehr eigenmotiviert, klar, eine ganz große intrinsische Motivation, aber ja, tust du da auch was für? Also nimmst du dir jeden Tag auch ein bisschen Zeit für dich? Also weil dein Alltag, der hört sich wahnsinnig voll an. Du bist noch Mama und Unternehmerin und du setzt dich ja auch noch in der Nachwuchsförderung ein. Also es gibt ja so wahnsinnig viele Sachen, die du machst, wenn man dich mal googelt. Erzähl mal kurz, wie du das so schaffst. Also wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, meine Motivation nehme ich eigentlich daraus, dass das klingt so blöd, also I'm not afraid to fail, ja. Also und ich glaube einfach dadurch, dass ich schon mal alles verloren habe und das war wirklich echt 2017, das war wirklich eine Katastrophe in jeder Hinsicht und ich aber trotzdem gemerkt habe, dass ich das, was ich kann, was ich bin, was ich irgendwie auch wiederbauen kann, dass ich das nicht verloren habe und die Zuversicht nicht verloren habe und nicht daran zerbrochen bin und nicht daran verzweifelt bin und auch wirklich sagen muss, klar hat's mich krass gestresst, so wenig Kohle irgendwie auch zu haben und echt nicht zu wissen, wie es so richtig weitergeht, aber es hat mich nie so zur Verzweiflung gebracht und einfach das zu wissen und zu sagen, ich genieße es jetzt krass, zum ersten Mal auch wirklich so monetären Erfolg zu haben und ich bin auch echt seit einem Jahr in so einer schlimmen, weil ich die ganze Zeit denke, so, oh Gott, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie Geld und ich kann jetzt mal Sachen kaufen, von denen ich mir nie kaufen konnte. Und das genieße ich halt auch total. Ich glaube, ich bin jetzt langsam auch an dem Punkt, jetzt ist es auch gut, aber ich musste mir auch erstmal teure Taschen kaufen und habe irgendwie Kunst gekauft und lauter Zeug, was ich immer schon mal haben wollte, was bescheuert ist, aber ich habe 10 Jahre so hart dafür gearbeitet, dass ich irgendwie auch die ganze Zeit in so einem, ich muss mich jetzt auch mal dafür belohnen, Modus irgendwie war.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich ziehe sehr viel Motivation daraus, dass ich weiß, dass wenn ich diese Möglichkeiten habe, genieße ich es total, aber ich brauche das alles nicht. Und es ist wirklich auch egal, ob es Wohnung oder Auto, teures Zeug oder so angeht, solange meine Family und ich, solange wir irgendwie gesund sind, ist mir das alles so egal. Und ich würde sofort mit denen in eine Einzimmerwohnung ziehen und wieder von vorne anfangen. Es ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, das schockt wichtig. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist einfach echt die Gesundheit der Familie und natürlich von einem selbst. Und ich glaube, das ist das Einzige, wovor ich auch wirklich Angst habe, dass ich irgendwann nicht mehr auf dem Level performen kann, wenn ich sozusagen irgendwie krank werden sollte oder sein sollte oder so, weil ansonsten kann mich eigentlich nichts aufhalten und ansonsten gibt's für mich auch eigentlich nur keine unüberwindbaren Herausforderungen. Und ich glaube, daraus ziehe ich viel Motivation, dass ich das jemand bin. Ich bin so ein super dankbarer Mensch und ich bin so krass froh, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und bin so dankbar über diese Erfahrung, die ich machen durfte und deswegen ist für mich auch diese ganze Bloomidays-Geschichte mitnichten irgendwie ein Scheitern, sondern ist immer so ein bisschen hart zu sagen, aber wir hatten ja 5 Millionen an Investment in der Firma. Ich sag mal, es sind 5 Millionen in meinen Ausbildungsförderungsfonds gefunden, weil ich niemals ohne das Firma hätte gründen können, wie ich sie jetzt gegründet habe. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, ich bin dafür jeden Tag einfach unglaublich dankbar. Und das motiviert mich wahnsinnig. Und ich einfach wirklich immer denke, wenn es Setbacks gibt, ich kann das wieder schaffen. Und das war auch tatsächlich so mein Grundgefühl nach Bloomidays, dass ganz, ganz, ganz viel von dem Brand, von der Idee, von dem, was es erfolgreich gemacht hat, ist in mir. Und das kann ich auch wieder bauen. Und das ist tatsächlich vielleicht so etwas, wo ich mich jetzt auch beruflich, muss ich sagen, am meisten stolz drauf bin, dass ich einfach bewiesen habe, dass ich Marken bauen kann. Und das ist halt wirklich cool, dass ich einfach sagen kann, das war kein One-Hit-Wonder, weil alle haben mir gesagt, es wird nie wieder sowas Cooles geben wie Bloomidays. Alle haben Bloomidays geliebt. Alle haben irgendwie immer gesagt, das wirst du nie wieder schaffen. Und eigentlich jetzt innerhalb von so kurzer Zeit mit echt 500 Euro Startkapital eine Brand zu bauen, Wahnsinn, die eigentlich noch größer und cooler ist, noch stärker, das ist irre. Und das eben wirklich ja komplett ohne Hilfe von außen. Und das ist etwas, was mich da einfach sehr glücklich macht. Und wie ich den Tag schaffe, ehrlich gesagt, es ist gar nicht so wild. Also für mich ist es wirklich natürlich super viele Themen. Ich merke schon auch, dass ich einfach ich bin auch jemand, der sehr wenig aufschreibt. Ich habe viel im Kopf und das ist natürlich schon immer viel. Ich mache auch viel zu wenig für mich selber. Also, dass ich wirklich jetzt so Zeit mir für mich nehme, passiert sehr wenig. Aber ich habe ja jetzt seit Anfang des Jahres, was mich total freut, wieder den Christian bei mir im Team, der 5 Jahre mein Co-Geschäftsführer war bei Bloomidays. Und den habe ich eben letztes Jahr angerufen und habe gesagt, irgendwie it escalated quickly. Ich bräuchte da mal Hilfe. Könntest du mir zurückkommen? Und das ist echt cool, weil wir beide uns natürlich echt bei Bloomidays ganz schön doll kaputt gemacht haben und wirklich irgendwie 90 Stunden die Woche geschrubbt haben und jede Nacht bis um 12 im Büro saßen und wirklich krass viel gearbeitet haben. Und es ist jetzt irgendwie cool, weil wir uns auch so gegenseitig disziplinieren. Und es ist wirklich so, also bei uns, also es ist eigentlich nie jemand länger als 18.30 Uhr in der Firma. Es gibt überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, so, oh Gott, ich gehe jetzt, weil ich muss nach Hause zu den Kids und alle sitzen noch arbeiten, sondern dass wir uns wirklich sehr klare Arbeitszeiten irgendwie auferlegen. Ich versuche echt am Wochenende außer Instagram nichts zu machen. Lass dann echt auch meinen Laptop in der Schublade und versuche da nicht ranzugehen. Und klar, der Kopf ist immer an und ich denke immer über viele verschiedene Dinge nach. Und Instagram ist unser Hauptvertriebskanal. Das heißt, natürlich ist das auch immer noch ein großer Teil auch meiner Aufgabe und das steht nie still. Aber ich muss echt sagen, das Gute ist, wenn man halt einmal auch erlebt hat, wie sich wirklich so extrinsischer auch Stress anfühlt und du halt wirklich so gepeitscht wirst von außen und alles, was ich jetzt tue, it's all on me, ja, also es ist wirklich so, wenn ich mehr mache, dann passiert auch mehr, wenn ich weniger mache, passiert auch weniger, also das ist halt jetzt so voll in meiner Hand und das ist echt so cool, dass ich das so steuern kann und das ist, empfinde ich als Riesengeschenk und dafür bin ich krass dankbar und deswegen muss ich einfach sagen, es ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr, als manch anderer so vielleicht macht, weil es einfach natürlich viel zu tun ist, klar, aber ich bin selber mein schlimmster Feind und nur ich mache mir diesen Stress. Kein anderer Mensch verlangt von mir, dass ich irgendwas tue, sondern es ist wirklich, alle Dinge, die ich mache, entscheide ich. Ich herrsche komplett über meinen Kalender. Ich habe keinen Assistenten oder irgendwas, der mir irgendwas reinbucht, sondern ich entscheide, was ich mache, was ich nicht mache. Und das ist halt ehrlicherweise irgendwie auch ein echt toll, weil ich einfach ja selber entscheiden kann, wie viel ich mache und wie viel nicht. Und eine Sache zum Beispiel, die ich wirklich versuche, die habe ich schon in den ersten 2 Jahren versucht und ziehe es jetzt auch echt weiter durch, auch wenn ich es mir eigentlich nicht mehr erlauben könnte, ist, dass ich den Freitag nicht ins Büro gehe. Und das ist super. Weil ich merke schon natürlich auch, wir haben 2 kleine Kinder und noch einen Hund, der auch noch jung und wild ist. Die Wochenenden sind natürlich schon, also es ist tatsächlich wahrscheinlich sogar manchmal unter der Woche unanstrengender, als dann am Wochenende mit die ganze Zeit Action und unterwegs sein und Dinge machen und tun, was ich natürlich total genieße. Aber diesen Freitag zu haben, wo ich einfach weiß, ich bin nicht im Office, ich kann auch mal Dinge erledigen, zur Reinigung gehen, in Ruhe einkaufen, Sachen vorbereiten, Dinge machen, auch mal was für mich machen, auch einfach mal wirklich nur mal eine Stunde Mittagessen gehen und meine Gedanken sortieren und in Ruhe essen und nicht irgendwie immer so getrieben sein. Mittags die Kids abholen, mit denen den Nachmittag verbringen, und das genieße ich sehr. Und deswegen, das versuche ich auch wirklich, so weit es geht, irgendwie durchzuziehen. Und insofern muss ich sagen, so für das ganze Thema Work-Life-Balance bin ich da auf jeden Fall 1000% besser als früher, aber immer noch nicht da, wo es sein müsste. Also da gibt es schon noch viele Themen, die ich mir vornehme zu verbessern. Aber ich glaube, alles zu seiner Zeit.
Absolut. Ich glaube auch, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wirst du da auf jeden Fall noch irgendwie was verändern und wuppen so und justieren, dass es dann am Ende vielleicht doch ein bisschen ausgeglichener ist. Franzi, also ich finde, du hast, also unser Motto des Podcasts ist ja eigentlich, über seine Misserfolge und Erfolge zu sprechen. Und eigentlich frage ich ja zum Schluss immer noch mal einmal nach einem speziellen Misserfolg und einem speziellen Erfolg. Aber ich muss sagen, du hast echt wahnsinnig viel schon zu diesem Thema erzählt. Und ich finde das total inspirierend und bin da auch sehr beeindruckt, dass du da so offen drüber sprichst. Und ich hoffe, dass der Fokus dann auch nochmal einen vernünftigen Artikel über dich gebracht hat, nämlich nicht den Scheiterartikel, sondern den, hey, es geht weiter. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz doll bei dir bedanken. Erzähl uns doch noch einmal ganz kurz, wo man dich bei Instagram findet. Hast du eingangs schon gesagt, aber vielleicht noch mal einmal kurz zum Schluss. Und dann hast du auch eine Website, richtig?
Genau, also man findet mich unter Sissy Hardenberg. Und die Website ist www.thesisbliss.com. Und vielleicht kann ich noch ganz kurz eine Business-Seite hinterher schieben, weil das so ganz super neu ist und das ein Thema ist, wofür ich gerade so brenne, weil ich habe jetzt noch eine neue Firma gegründet, Bliss Bank Capital. das ist, glaube ich, sehr spannend, weil wir jetzt den ersten 100% geschlossenen Goldkreislauf der Welt bauen wollen. Das heißt, wir nehmen das Altgold von unserer Community und schmelzen ein und nehmen das Gold und machen daraus den neuen Schmuck. Und das ist eben etwas, so noch nie jemand gemacht hat, und die Firma wird Anfang September launchen, und vielleicht habt ihr Lust, euch das auch mal anzugucken, weil ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viel Gold und geerbtes Zeug bei einem zu Hause rumliegt, was man gar nicht nutzt und trägt, und dafür bekommt man dann einen Gutschein von The Sisbliss und kann sich was Schönes Neues kaufen.
Wahnsinn, total coole Idee. Also es wird nicht langweilig mit dir, ich merke das schon. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Franzi, und vielen Dank fürs Zuhören an alle.
Danke.